Für einige von euch wird es ein recht spannender Vormittag werden. Zumindest für die, die miterlebt haben, wie ich da hinten auf dem Boden lag. Ich habe heute Morgen gut gegessen, habe den Kreislauf gestärkt, sodass ihr also keine Angst haben braucht, dass das wieder passiert, und könnt euch auf die Predigt konzentrieren, die hoffentlich ebenso spannend ist, wie das andere gewesen wäre, wenn ich das nicht gesagt hätte. Es gibt ja Themen, über die spricht man umso weniger, je aktueller sie werden, je dringlicher sie werden, je wichtiger sie werden. Und so geht es gewiss auch mit dem Thema, über das ich heute Morgen ein paar Worte verlieren möchte. Es geht mir um die Zeit, in der wir leben, und um das, was am Ende dieser Zeit geschieht. Es geht mir um die Wiederkunft Jesu Christi. Maranatha, der Herr kommt, oder Herr, komm, das war der Urschrei der Urgemeinde, der christlichen Urgemeinde in den alten Tagen. Herr, komm. Und die Leute lebten in jener fernen Zeit, in weit zurückliegenden Zeit, in der nahen Erwartung des Kommens unseres Herrn. Und wir sind nahe dran. Und wir reden nicht mehr drüber. Das Thema ist für uns nicht mehr so aktuell. In den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, erinnere ich mich noch gut, hat man über dieses Thema öfter gesprochen. Da war es immer wieder in den Predigtplänen, es wurde immer wieder diskutiert. Und in den Jahren danach ist dieses Thema sukzessiv und langsam in der Versenkung verschwunden. Es ist still geworden um die Wiederkunft Jesu Christi. Und doch, wenn wir hineinschauen in unsere Zeit, dann stellen wir eine Entwicklung fest, von der viele das Gefühl haben, und ich habe es sehr stark, dass wir auf irgendeinen Kulminationspunkt, auf irgendeinen Höhepunkt zulaufen, an dem es einfach nicht mehr weitergehen wird. Vielleicht ist es wie zu den Zeiten Noahs, diese Situation, in der wir heute leben und die ich heute wahrnehme, hat mich sehr stark an Noah erinnert. Matthäus 24, 37 bis 39 lesen wir drüber. Dort heißt es ja, dass die Leute ihren alltäglichen Dingen nachgingen. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie nahmen an Heiratsfestivitäten teil, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und wir wissen ja, was dann passiert ist. Ich denke, dass die verfolgte Christengemeinde unserer Tage, und davon gibt es sehr viele, anders über dieses Thema denkt. Ich denke, dass dieser Ruf Maranatha bei diesen Christen viel stärker im Vordergrund steht als bei uns, die wir uns hier auf dieser Erde eingerammelt haben. Wir leben hier, wir haben uns Häuser gebaut für die Ewigkeit. Und manches Mal habe ich den Eindruck, dass wir uns auf die Ewigkeit eingerichtet haben, mit unserem ganzen Verhalten. Lass mich einen Augenblick bleiben bei dem, was mich so beschäftigt in diesen Tagen, wenn ich hineinschaue in Presse, in Fernsehen und was man alles so erlebt um sich selbst herum. Da gibt es viele Bereiche, in denen wir diese Entwicklung, von der ich gerade sprach, die sich auf eine Spitze zubewegt, erkennen. Nehmen wir den technisch-wissenschaftlichen Bereich. Ich erinnere mich bewusst etwa 70 Jahre zurück, da war ich, nach dem Krieg war ich 13. Und wenn ich mir nun vorstelle, was nach diesem Krieg alles passiert ist hier in dieser Welt, technisch-wissenschaftlich, wir sind in den Weltraum gefahren. Wir fliegen heute mit Flugzeugen in wenigen Stunden nach Amerika. Die Welt hat sich verändert durch die Digitalisierung. Eine Revolution wie es sonst noch keine gegeben hat auf der Welt, die diese Gesellschaft total verändert, ja umgewälzt hat. Und wir stehen erst am Anfang dieser Digitalisierung. Wir sprechen jetzt über Industrie 4.0, das heißt eine noch stärkere Vernetzung der Welt über das Internet. Schauen wir hinein, was politisch passiert ist. Deutschland lag in Trümmern zu jener Zeit. Und kein Mensch hat mehr daran geglaubt, dass dieses Land eines Tages wieder hochkommen könnte. In wenigen Jahren waren da wieder Häuser. In wenigen Jahren gab es wieder Dinge zu kaufen. In wenigen Jahren hatten wir einen angehobenen Lebensstandard, von dem keiner von uns damals geträumt hätte, die wir von den geplagten Kartoffeln gelebt haben. Geplagte Kartoffeln, das waren Kartoffeln, die ohne Fett gebraten worden sind. Die muss man in der Pfanne hin und her bewegen, damit sie nicht anhängen. Und heute erleben wir einen Wohlstand unvorstellbar. Dann ist Deutschland geteilt gewesen. Es ist wieder vereinigt worden. Dann ist 1948 ein wichtiges Ereignis in der Reich-Gottes-Geschichte, dieser Staat Israel wieder entstanden. Etwas, wovon die Zionisten Jahrhunderte geträumt haben. Die UdSSR ist zerfallen in Einzelrepubliken. Wer hätte das gedacht? Der Kommunismus in der Welt ist fast verschwunden, bis auf wenige Staaten. Dann erleben wir in Europa hier eine Entwicklung. Deutschland hat sich mit den Feinden versöhnt oder die Feinde sich mit Deutschland versöhnt. Es kam zu einem vereinten Europa. Dann erleben wir das Verteidigungsbündnis, die NATO. Eine UNO entstand, ein Weltgericht sozusagen. Und das alles in diesen wenigen Jahrzehnten. Und dann schauen wir in die Natur hinein, was sich da alles abgespielt hat. Die Erdbeben haben zugenommen. Wir lesen und hören und sehen im Fernsehen von Überschwemmungen grandiosen Ausmaßes. Ganze Landstriche werden überspült. Tausende von Menschen kommen um. Habe gelesen, dass die Allianz im vergangenen Jahr, glaube ich, 50% Verlust gemacht hat, weil die Schäden, die sie zu bezahlen hatte durch die Unwetterkatastrophen, so hoch waren. Und was ist gesellschaftlich passiert? Gesellschaftlich eine ganze Menge. Diese Gesellschaft hat sich verändert. Nicht nur Deutschland hat sich verändert. Die Welt hat sich verändert. Und was wir hier in unserem Umfeld sehen, in unserem nahen Umfeld, das spricht Bände. Wir erleben einen Verfall der moralischen Grundsätze. Wenn wir hineinschauen in unsere Gesellschaft, dann wird uns Angst und Bange. Und ich fürchte mich für die kommenden Generationen, die in diese Gesellschaft hineinwachsen. Und die Christen, die dann in diese Gesellschaft leben müssen. Zunehmende Gottlosigkeit, eine Abwendung von Gott. Wir erleben weltweite Christenverfolgung. Man spricht von mehr als 100 Millionen verfolgten Christen in dieser Welt. Man muss sich diese Zahlen einmal vor Augen halten. Christenverfolgung, die es in keiner Zeit dieser Weltgeschichte gegeben hat. Und dann schauen wir hinein in das geistliche Leben nur unseres Volkes, was da passiert. Die Leute treten aus den Kirchen aus, auch aus der katholischen Kirche. Wenn ich mir die Entwicklungen in der evangelischen Kirche anschaue, dann sehe ich Dinge geschehen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie möglich wären. Es findet eine Verflachung des geistlichen Lebens statt in Deutschland, in Europa, während in der ganzen Welt überall neue Gemeinden entstehen, Aufbrüche des Evangeliums beobachtet werden. Und wir erleben, dass das Evangelium hinausgetragen wird in die Welt in einem Maße, wie das vor Jahrzehnten noch nicht möglich gewesen wäre. Gerade durch die Digitalisierung, durch die Möglichkeiten der Kommunikation, die erst in unserer Zeit gegeben sind. Und schauen wir nach Israel. Ein wichtiger Blick. Als Christen schauen wir nach Israel, weil Israel der Zeiger an der Weltenuhr ist. Und da sehe ich, die Herausbildung eines islamischen Machtblocks um Israel herum. Es gehört zum Regierungsprogramm der iranischen Republik, dass Israel von der Landkarte verschwinden muss. Jesus hat vieles von dem wir gerade sprechen, vorhergesagt. Aber was mich am meisten bewegt, ist diese Entwicklungsgeschwindigkeit. Die Dinge geschehen in immer kürzerer Zeit. Immer mehr geschieht in immer kürzerer Zeit. Und die Mathematiker unter uns wissen, was eine Exponentialkurve ist. Die beginnt ganz sanft zu steigen und steigt immer schneller und immer schneller und immer schneller, bis sie dann am Schluss in einen aufsteigenden Ast einmündet, der dann sehr rasch zum Ziel führt. Und ich bin überzeugt davon, dass wir in diesem letzten aufsteigenden Ast am Ende der Endzeit angekommen sind. In der Endzeit leben wir ja schon seit Jesus. Aber wir sind am Ende der Endzeit angekommen, liebe Geschwister. Und das möchte ich uns heute einmal wieder klar machen. Aber die Frage ist doch nun, wenn wir hier als Gemeinde vor mir sitzt, was bedeutet das für uns? Da gibt es verschiedene Verhaltensweisen. Die einen sagen, schön, wir freuen uns auf das Kommen des Herrn. Wir sind bereit. Und für viele Christen, die in der Verfolgung leben, wird das die große Erlösung sein. Und Jesus sagt es ja auch, wenn das alles zu geschehen beginnt, dann hebt die Augen auf, denn eure Erlösung naht. Wollen wir überhaupt erlöst werden noch? Oder haben wir uns in unserem Gedinge, das wir uns eingerichtet haben auf dieser Welt, so eingelebt und fühlen uns da so wohl und wollen möglicherweise gar nicht mehr da draus? Komm, Herr Jesus, aber nicht heute. Bereitsein hat verschiedene Facetten. Ja, das eine, Bereitsein heißt sich freuen auf das Kommen des Herrn. Und wir Christen dürfen das. Und wir sollen neugierig sein und fragen danach, Herr, wann kommst du? So wie es die Jünger getan haben. Die auch gefragt, Herr, wann wird das alles geschehen? Und mich wundert es manches Mal, dass wir so wenig neugierig sind auf das, was kommen wird. So wenig danach fragen. Aber Bereitsein hat auch eine andere Facette. Und diese Facette ist mir ganz wichtig. Es ist nicht damit getan, dass wir uns nur freuen, dass wir hinsitzen und uns darüber freuen, dass wir unser geistliches Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Sondern das Leben der Gemeinde in der Endzeit hat einen Auftrag. Und nicht nur in der Endzeit, das ist der Auftrag der Gemeinde durch alle Jahrhunderte ihres Bestehens hindurch. Die Gemeinde Jesu ist der verlängerte Arm Jesu in dieser Zeit und in dieser Welt. Jesus hat einmal ein Gleichnis gebraucht. Da ist dieser Chef ins Ausland verreist und hat seinen Leuten sein Vermögen anvertraut. Ihr kennt die Geschichte. Und da hat er ihnen mit diesem Vermögen, hat er ihnen auch zugetraut, dass er ihnen anvertraut hatte, zugetraut, dass sie mit diesem Vermögen etwas anstellen. Er wollte, dass sie es einsetzen, Zins bringen, dass es sich vermehrt, dass es arbeitet. Und da war einer dabei, der hat dieses Vermögen vergraben. Die Bibel spricht von Talenten. Wir werden gleich auf Talente zu sprechen kommen. Der hat es vergraben, weil er sicherstellen wollte, dass nichts verloren geht davon. Aber der Herr will nicht Gleichstand, er will nicht Besitzwahrung, sondern er will Besitzvermehrung. Die Gemeinde Jesu Christi ist dazu da, sich zu vermehren. Das ist der Urauftrag der Gemeinde Jesu in dieser Zeit. Und so müssen wir uns immer wieder fragen, wie ist das mit uns? Ist unser Auge darauf gerichtet, dass unsere Gemeinde wächst, nicht nur nach Zahlen? Es geht nicht um die Zahlen, aber die Zahlen sind ein Indikator dafür, was geschieht in einer Gemeinde oder nicht geschieht. Es geht darum, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und das ist ein Aspekt, der in unserer letzten Zeit in diesem aufsteigenden Ast dieser Exponentialkurve besondere Bedeutung gewinnen, denn die Zeit wird kurz. Nutzet die Zeit. Nutzet die Zeit. Wir sind unter Zeitdruck. Gemeinde Jesu Christi ist unter Zeitdruck. Und wenn ich Gemeinde Jesu Christi sage, dann meine ich nicht die große allgemeine Gemeinde, die Kirchen und die dafür Verantwortlichen, sondern da meine ich jeden Einzelnen von uns. Wir sind Kirche Jesu Christi. Wir sind Gemeinde. Du bist Gemeinde. Ich bin Gemeinde. Und deshalb richtet sich dieser Auftrag an jeden Einzelnen von uns. Und das ist mir wichtig, heute Morgen das einmal wieder ganz klar und deutlich herauszuheben. Wir neigen ja dazu, diese Aufgabe an Spezialisten zu verschieben. Wir haben keine Talente, wir haben keine Gaben. Aber es gibt eine Gabe, die wir alle haben, liebe Geschwister. Das muss uns deutlich werden heute Morgen wieder. Es heißt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wo haben wir den Heiligen Geist empfangen? Wir haben ihn empfangen bei unserer Bekehrung. Also hat diese Liebe jeder Christ, jeder, der bekehrt ist. Oder muss man umgekehrt die Frage stellen, wenn du diese Liebe nicht hast, bist du dann überhaupt Christ? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und Gott möchte, dass wir mit diesem Talent, das wir alle haben, und viele von uns haben noch andere Talente. Wir haben gesehen heute Morgen hier den Franz und den Philippus stehen. Die haben das Talent, zu Menschen hinzugehen. Vielleicht haben sie das selber gar nicht gewusst, dass sie das haben. Und so wissen viele von uns auch nicht, dass sie bestimmte Talente haben, weil sie sich gar nicht entwickeln. Weil sie gar nicht nach diesen Talenten fragen, so vornherein schon sagen, ich habe keine. Lass das den machen, der kann das viel besser. Und wenn ich sage, begrüßt du Leute, die da draußen als Gäste zu uns kommen, dann sagt mir mancher, ja, das liegt mir nicht so. Aber wenn ich dann in die Häuser komme, da werde ich begrüßt, da können alle mich begrüßen. Und da können wir das alle. Das ist eigenartig. Also entdeckt die Talente, die euch Gott gegeben hat, außer diesem Grundtalent, so möchte ich es einmal nennen, das Grundtalent der Liebe Gottes. Und was geschieht denn aus Liebe? Ich weiß das aus eigener Erfahrung, wenn deine eigenen Kinder nicht gläubig sind, dann ist es dein einziger Wunsch in deinem Leben, dein vorderster Wunsch, dass die Kinder zum Glauben kommen. Ist doch ganz klar. Das sind unsere Kinder. Ja, selbstverständlich. Ganz klar. Aber Gott schaut ja über diesen Tellerrand hinaus. Er liebt ja nicht nur unsere Kinder. Er liebt alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das sagt Jesus. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Also er will unseren Blick weiten. Für die Gesellschaft um uns herum, für unsere Nachbarschaft, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen, für alle, denen wir begegnen, mit denen wir es zu tun haben. Da liegt unser Auftrag. Der Auftrag, sie zu lieben, weil Gott sie geliebt hat, wie er mich geliebt hat. Und wenn Gott Liebe ist, und das ist das Prinzip der christlichen Botschaft, Gott ist Liebe, dann will er, dass diese Liebe in uns ist und dass diese Liebe zu anderen hinkommt, dass andere erkennen und begreifen, dass Gott sie liebt durch uns. Wie soll er ihnen sonst zeigen, dass er sie liebt, wenn nicht durch uns? Wir sind das Medium, über das Gott spricht. Wir sind das Telefon. Wir sind das Fernsehen für sie. Wir sind die Erfahrung für sie. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch als Christen leben, dass wir uns nicht zu schämen brauchen, sondern dass die Leute auf uns schauen, als Vorbilder, die man vorzeigen kann, an denen man sich festmachen kann, an denen man etwas lernen kann. Eines Tages, wenn wir vor dem Preisrichterstuhl Christi stehen, es geht nicht nur um den Preisrichterstuhl, es geht nicht nur um Belohnung und sonst etwas, sondern es geht um die Liebe. Das ist etwas anderes. Liebe will nicht belohnt werden. Aber wenn wir eines Tages vor dem Preisrichterstuhl Gottes Christi stehen, dann wird er dieses Argument nicht gelten lassen, ich hatte keine Talente. Das gibt es nicht. Sondern dann wird er zu uns sagen, du fauler Knecht. So wie das in jenem Gleichnis dann zum Ausdruck kommt, du fauler Knecht. Bist ein fauler Knecht? Sind wir eine faule Gemeinde? Die Gemeinde der Endzeit, und das sage ich ganz dezidiert und klar, die Gemeinde der Endzeit, wie eigentlich zu allen Zeiten schon, aber jetzt ganz verstärkt, ist eine evangelisierende Gemeinde, die dieses eine große Ziel hat, Menschen für Jesus Christus, Menschen für Gott, für das ewige Leben zu gewinnen. Die Liebe Gottes hineinzutragen in diese Welt, die ich gerade beschrieben habe, in unsere Gesellschaft. Es liegt uns viel näher, und das erinnert mich jetzt auch gerade an dieses Video, es liegt uns viel näher, das zu beklagen, was wir nicht verändern können, nicht wahr? Anstatt auf das zu gucken, was wir verändern können. Und wir können viel verändern in unserem ganz persönlichen Umfeld. Es geht nicht um die Revolution, die wir auslösen, sondern es geht um das Kleine. Genau wie in diesem Gleichnis, wo ja die Talente auch verschieden verteilt gewesen sind. Einer hat kleine Talente, einer hat große Talente. Und wir werden von Gott her bewertet, von Jesus her bewertet, nach der Größe unserer Talente, die er uns gegeben hat. Das ist klar. Und diese Talente, die sind nicht ungleich viel wert, sondern sind nur größer, weil unsere Gaben vielleicht vielfältiger sind. Und deshalb braucht sich der mit den kleinen Gaben nicht zu schämen vor Gott. Er braucht sich auch nicht zu schämen vor dem anderen, der mehr Gaben hat, der vielleicht mehr kann als er, natürliche Gaben hat. Aber lasst mich euch erinnern daran, dass es auch geistliche Gaben gibt, die der Heilige Geist schenkt von Situation zu Situation. Und so kann es wohl sein, dass wenn wir in ein Gespräch gehen, mutig uns auf den Herrn verlassen, dass er uns auch das Wort gibt, das wir brauchen. Und auch den Freimut, dieses Wort dann auch zu sagen, den Mut, den wir brauchen. Wir müssen an die tägliche Inspiration durch den Heiligen Geist glauben, auch unser selbst. Nicht nur durch das Wort, nicht nur das Wort ist inspiriert, sondern Jesus will uns auch inspirieren. Wir sind Wesen, die von seinem Geist her leben und handeln, ihr Leben gestalten. Das geht oft verloren. Wir sehen immer nur die natürlichen Gaben, die einer hat und einer nicht hat. Es gibt auch diese geistlichen Gaben, die Gott uns punktuell schenkt, dann, wenn wir sie brauchen. Lass mich das noch einmal herausstellen zum Schluss. Was Jesus will in dieser letzten Zeit, in diesen letzten Tagen, in diesem aufsteigenden Ast der Exponentialkurve, das ist evangelisierende, arbeitende, aktive Gemeinden. Er will nicht Projekte, er will nicht Aktionen. Er will aktive Gemeinden. Leute, die beseelt sind vom Heiligen Geist, die dieses Ziel vor Augen haben, das Gott ihnen gesteckt hat. Und die aus der Liebe zu Gott und aus der Liebe zu denen, die Gott liebt, ihren Dienst und ihre Kraft beziehen. Amen.